Der Friede Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Als mich der Bruder Wagner gefragt hat, worüber ich heute predigen möchte, da habe ich ihm gesagt, Lukas Kapitel 1, Vers 1 bis 4. Und wie er mir jetzt sagte, hat er sich sehr gewundert, was soll ich wohl über die paar Verse am Anfang des Evangeliums predigen? Und wahrscheinlich geht es uns oft so, dass wir am Anfang eines Buches, eines Briefes, eines Evangeliums einfach so über die ersten Verse drüber lesen und warten, wann geht's endlich richtig los. Aber das Entscheidende steht meistens schon am Anfang drin. Der Anfang, das ist wie eine Überschrift in jedem biblischen Buch. Am Anfang wird schon die große Schneise in den Wald geschlagen und der Evangelist oder der Apostel, der zeigt uns, worum geht es? Was ist mein großes Hauptanliegen mit diesem ganzen Evangelium, was ich schreibe? Und so ist es auch Lukas ergangen. Er hatte ein großes Anliegen, warum er sein Evangelium geschrieben hat. Nun, ich möchte ein paar Fragen am Anfang stellen, bevor ich auf sein Hauptanliegen komme. Was passiert, wenn wir in einer Diskussion sind und uns eindeutig gegen Abtreibung richten? Nun, man könnte sagen, das geht noch zu vertreten, auch für Menschen, die für Abtreibung vielleicht sind. Aber wenn wir dann sagen, Abtreibung ist Mord, was passiert dann? Oder eine andere Situation, wenn ich in einer Diskussion bin und ich sage, ich glaube daran, dass Gott die Erde in 6 Tagen geschaffen hat, weil Gott Gott ist. Gut, andere Menschen werden einen vielleicht etwas von oben herab belächeln und sagen, gut, soll er das glauben? Was passiert aber, wenn ich dann sage, ich glaube auch an eine Ordnung in dieser Schöpfung, eine Schöpfungsordnung, die Gott festgelegt hat? Eine Schöpfungsordnung für Sexualität, für Mannsein, für Frausein, für all die Dinge des täglichen Lebens. Oder was passiert, wenn ich sage, dass ich nach den 10 Geboten leben möchte? Wenn ich sage, das ist die Moral, auf die es ankommt, der Standard in meinem Leben. Auch da werden andere Menschen vielleicht denken, ja, etwas nostalgisch, etwas verstaubt, aber so sind die Christen halt. Aber wenn ich jetzt sage, und ganz wichtig sind die ersten 3 Gebote, das heißt, dass Gott wirklich an erster Stelle ist in meinem Leben und dass Gott alles in meinem Leben leiten und regieren muss, dass er alles bestimmen darf, wie werden dann die Leute reagieren? Was passiert, wenn ich im Gespräch mit Ungläubigen Jesus Christus rühme, seine Lehre? Nun, oftmals wird es dann sein, dass die Leute sagen, ja, Jesus, das war ein ganz toller Mann, das war ein toller Lehrer, ein Moralapostel. Es war ein Vorbild. Aber was passiert, wenn ich dann sage, ja, das stimmt, aber Jesus Christus ist auch der einzige Weg zum Vater? Nun, dann werden mich die Leute bei all diesen Fällen als extrem, als fundamentalistisch bezeichnen. Menschen, die für die Schöpfung durch Gott eintreten, die wurden sogar in den letzten Jahren, das wurde gesagt, dass sie die Menschenrechte beschneiden durch diesen Glauben. Sie sind mittelalterlich. Es ist einfach heutzutage nicht mehr tragfähig, sowas zu sagen, sowas zu glauben. Und es ist dann oft so, es ist mir persönlich oft so ergangen, dass man nicht mehr wertgeachtet wurde überhaupt, dass man miteinander diskutieren konnte. Ja, mit solchen Leuten, die sowas glauben, das lohnt sich gar nicht, mit denen noch zu sprechen. Gestern habe ich mich für die Predigt vorbereitet und mein Cousin hat mir einen Artikel zugesandt per E-Mail. Und da stand drin, dass Mütter von 10 Kindern, eine Mutter von 10 Kindern, auch ein Vater von sehr vielen Kindern, dass sie für einmal 8 Tage und einmal 40 Tage in Erzwingungshaft gehen mussten. Und was war der Grund? Weil sie ihre Kinder von verschiedenen Veranstaltungen in der Schule herausgenommen haben. Sie wollten nicht, dass sie zu einem bestimmten Theaterstück gehen, weil sie Befürchtung hatten, dass dort Sachen über Sexualität und so weiter gelehrt werden, die ihren Kindern nicht gut tun. Und sie haben gebeten, dass ihre Kinder nicht dort dran teilnehmen müssen. Es war kein normaler Unterricht und die Direktorin hat sie angezeigt und es ist so weit gekommen, dass die Eltern in Haft gehen mussten. Und man fragt sich, kann das sein in einem Land, was so sehr für Demokratie steht, für Menschenrechte, für die Freiheit, für die Gewissensfreiheit. Wie kann das passieren? Und alles das, was ich jetzt gesagt habe, das sind ja so die großen Themen, die großen Brocken. Aber es wird Ihnen vielleicht auch schon so gegangen sein, dass Sie manchmal nur gesagt haben, ja, bei dieser Sache mache ich nicht mit. Oder zu dem Zeitpunkt kann ich nicht kommen, weil da muss ich zum Gebetskreis. Oder mein Leben, das steht in Gottes Hand. Ja, so vielleicht, wie es Ihnen gegangen ist, wo die Leute sich dann wundern, warum ist er nicht ein bisschen unter Druck, unter Angst? Dass die Leute einen nicht verstehen. Und wir sehen an all diesen Beispielen, dass Glauben nicht nur unsere Privatsache ist. Er beeinflusst, unser Glauben beeinflusst auch unsere gesellschaftliche Stellung. Und weil das so ist, da kann es schnell passieren, dass man als Christ an den gesellschaftlichen Rand gedrängt wird. Wer solche Ansichten vertritt, der ist nicht beliebt von allen und angesehen in der Mitte der Gesellschaft. Und das geschieht heutzutage in Deutschland noch nicht offiziell, in anderen Ländern schon, aber doch von vielen Menschen wird man so betrachtet und vor allen Dingen in den Medien. Wenn zum Beispiel im Fernsehen, im CDF, Joachim Wupplad, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, der macht so Wissenschaftssendungen oder so, wenn er dann über solche fundamentalistischen Christen, so wird man dann genannt, berichtet, dann läuft im Hintergrund eine Musik, als ob dort eine Dokumentation über den Zweiten Weltkrieg läuft. Ja, so habe ich es erlebt. Man schon die Musik hört man und man denkt, oh, das muss was ganz Gefährliches sein. Vor solchen Leuten wird gewarnt.
Und Eva Herrmann,
ja,
darf gar nicht mehr auftreten.
Genau. Da tritt man eine Frau für das wirkliche Frausein ein und sofort wird man mundtot gemacht. Nun, uns wird vorgeworfen, dass wir Fundamentalisten sind, aber im negativen Sinn. Die Sache ist ja, wir sind im positiven Sinn Fundamentalisten, denn wir stehen auf einem festen Fundament. Das ist auch wichtig, wenn wir in Not und Leid geraten. Ja, wir haben von so vielen Fällen von Krankheit gehört, von wo man wirklich in Leid kommt, in Not, in Zweifel. Und dann ist es wichtig, dass wir eben nicht hin und her geworfen werden von jedem Wind, sondern dass wir auf einem festen Fundament stehen können. Und Jesus selbst wusste natürlich am allermeisten, dass seine Nachfolger in Bedrängnisse kommen werden. Bedrängnisse von außen, in Bedrängnisse von innen. Und dass sie darum ein sicheres Fundament brauchen. Und er hat gesagt, ich gebe euch dieses sichere Fundament. Und zwar ist es sein Wort. Und jetzt komme ich zum Lukas-Evangelium. Der Evangelist Lukas hat sein Evangelium unter dieses Motto gestellt. Er will uns ein festes Fundament geben. Und das macht er uns in diesen ersten vier Versen deutlich. Wenn wir die ersten vier Verse nicht hätten, wir würden das ganze Evangelium lesen und es klingt interessant und wir hören die alten Geschichten. Aber wenn wir wissen, was Lukas damit möchte, uns festmachen, uns einen Stand geben, uns ein Fundament geben, uns Gewissheit geben, dann lesen wir das mit einem ganz anderen Blickwinkel. Und wir werden merken, und wir werden das heute zusammen sehen an einigen Stellen, wie das deutlich wird, was das besondere Kennzeichen am Lukas-Evangelium ist. Bevor wir jetzt dort einsteigen, und weil, so es Gott will und die Gemeinde hier, ich vielleicht auch nochmal komme und ich dann wieder über das Lukas-Evangelium predige, da möchte ich jetzt am Anfang auch etwas mehr zum Lukas selbst sagen, damit wir einfach ein bisschen wissen, wer war das. Lukas war ein Heidenchrist und damit war er der einzige Heide, der mit am Neuen Testament gewirkt hat. Und er leistete sogar einen sehr großen Beitrag. Er hat das Lukas-Evangelium geschrieben und die Apostelgeschichte. Lukas kam wahrscheinlich aus Antiochien und wir wissen, dass Paulus ihn als seinen Arzt bezeichnet. Und wir erkennen das dann auch daran, dass Lukas wirklich ein Arzt war, dass er in seinem Evangelium wirklich sehr genau und sehr viel über die Heilungsberichte, über die Heilungen von Jesus schreibt.
Welches Antiochien meinst
du? Das Antiochien, da wo Paulus am Anfang losgegangen ist, also dort, wo die erste Gemeinde war, wo die Christen genannt wurden. Wo steht die genaue Bezeichnung dazu? Da muss ich jetzt auch in meine Karte gucken. Antiochia, Laodicea, Beröa, dort in der Gegend. Ja? Also im heutigen Syrien ist das. Also Lukas war Arzt und Lukas war Begleiter und Schreiber von Paulus. Und das wird dann deutlich in der Apostelgeschichte. Da schreibt dann oft der Verfasser, nämlich Lukas, in der Wir-Form. Ja? Wir sind da und da und da hingegangen. Und er begleitete Paulus sogar bis in die Gefangenschaft, bis nach Caesarea, wo Paulus 2 Jahre im Gefängnis war, und dann weiter bis nach Rom. Und wahrscheinlich in dieser Zeit hat er Nachforschungen betrieben für sein Evangelium. In Caesarea, das liegt also in Israel, von dort aus konnte er die anderen Apostel besuchen, von dort aus konnte er auch die Mutter und die Geschwister von Jesus aufsuchen. Und wir sehen ja später, Lukas ist der Apostel, der über die Kindheit von Jesus das meiste schreibt. Ja? Er hatte dort wirklich Zugang zu diesen Leuten. Und jetzt möchte ich in das Evangelium einsteigen, in diese ersten Verse, bevor wir sie lesen. Diese ersten Verse, wenn wir sie im Griechischen lesen würden, dann würde uns auffallen, oder jemand, der sich sprachlich auskennt, dem fällt das dann auf, dass das eine sehr kunstvolle Einleitung ist. Es ist kein gewöhnlicher Text, sondern auch Sprachwissenschaftler, Leute, die sich auskennen, die haben festgestellt, ja, das ist eine ganz besondere, kunstvolle Schreibweise. Und diese ersten 4 Verse sind im Prinzip eigentlich nur ein Vers, und dieser eine Vers ist eine Widmung. In der damaligen Zeit war es sehr üblich, dass man für ein neues Buch eine Widmung geschrieben hat. Das gibt es heute auch oft. In der Bibel ist das einmalig, das ist das einzige Buch in der Bibel, noch die Apostelgeschichte auch, wo vorne eine Widmung steht. Und Lukas widmet sein Buch dem Theophilus. Und wenn wir den Namen übersetzen, dann heißt das so viel wie Gott lieb. Und er schreibt dort dann vortrefflichster Theophilus. Und diese Ansprache vortrefflichster ist auch keine gewöhnliche Ansprache, Anrede, sondern das zeigt, dass dieser Theophilus einen sehr hohen Rang innehatte.
Bei mir steht hoch angesehener.
Ja, hoch angesehener, genau. Statthalter wurden zum Beispiel so angesprochen. Und trotzdem wird dann ziemlich schnell deutlich, dass Lukas nicht nur an Theophilus schreibt, ihm ist es gewidmet, aber das Evangelium ist an eine viel größere Empfängerschaft gerichtet. Und wahrscheinlich war es so, dass der Mann, an den es gewidmet war, dafür zuständig war, dass das Evangelium dann abgeschrieben, verbreitet wurde. Das war ja auch eine kostspielige Angelegenheit. Und ich sagte gerade, es wird deutlich, dass es an viel mehr Menschen gerichtet ist, als nur an Theophilus. Lukas macht besonders in seinem Evangelium deutlich, dass das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus, allen Menschen gilt. Nicht nur den Juden, nicht nur Theophilus, nicht nur Höhergestellten, nicht nur Reichen. Nein, gerade Lukas zeigt, es gilt Menschen, egal ob Männer, ob Frauen, ob Kinder, ob Knechte, ob Ausländer, ob körperlich Beeinträchtigte, ob Reiche, ob Arme. All diese besonderen Menschengruppen kommen im Evangelium vor. Und Lukas fasst diese Botschaft dann in einem Vers zusammen. Wir kennen ja das Johannesevangelium, wenn wir da den einen Merkvers suchen, das ist dann immer Johannes 3,16. Also hat Gott die Welt geliebt und so weiter. Das kennt jeder. Und wenn wir jetzt so einen Vers im Lukas-Evangelium suchen, dann ist es dieser Vers, und zwar Lukas Kapitel 19, Vers 10. Und den Vers, den werden Sie alle kennen, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist Johannes 3,16 aus dem Lukas-Evangelium, ja, wenn man so möchte. Das ist die Botschaft, die Lukas rüberbringen möchte. Nicht eine spezielle Menschengruppe, sondern alle Menschen, die verloren sind. Und nun möchte ich diese ersten vier Verse mit Ihnen lesen und ich bitte mitzulesen. Lukas 1, Vers 1. Viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind. Wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Worts gewesen sind. So habe auch ich's für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfahrest, in der du unterrichtet bist.
Soll ich das mal nach dieser übersetzen?
Ja, gerne. Mhm. Welche ist das?
Das ist Züricher.
Ah ja, interessant.
Eine sehr schöne Übersetzung. Mhm. Da nun schon viele es unternommen haben, eine Erzählung der Ereignisse abzufassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen gewesen sind und Diener des Wortes, hielt auch ich es für gut, nachdem ich allem von vorn an genau nachgegangen, es der Reihenfolge nach für dich aufzuschreiben, hochangesehener Theophilus, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, über die du unterrichtet worden bist.
Ja, sehr gut. Es kamen jetzt einige Wörter vor, andere Übersetzungen, die ich jetzt auch nochmal extra hervorheben werde, die uns noch mehr Einsicht geben. Aber das Erste ist, was Lukas deutlich macht, er sagt, lieber Theophilus, liebe Leser meines Evangeliums, ich schreibe hier nichts grundsätzlich Neues. Nein, das, was ich hier schreibe, das ist das Evangelium. Es geht um die Dinge, die Ereignisse, die sich unter uns, also in unserer Zeit, in unserer Generation, also Lukas berichtet von seiner Generation, ereignet haben. Lieber Theophilus, du weißt, dass es ja schon viele unternommen haben, uns von diesen Dingen zu berichten. Aber jetzt, und Lukas wird noch konkreter, er sagt, es geht um das Evangelium, in dem du selbst schon unterrichtet worden bist, vielleicht sogar von Lukas. Aber nun kommt der Punkt, Vers 3, so habe auch ich's für gut gehalten, es ebenfalls aufzuschreiben. Aber Lukas will es nicht irgendwie aufschreiben, nochmal eben zusammenfassen, nochmal so eine extra Zusammenfassung für Theophilus, die Sache von Jesus nochmal aus einem anderen Blickwinkel erzählen. Nein, was er möchte, ist einen genauen, der Wahrheit entsprechenden Bericht liefern. Das ist heute mein erster Punkt. Lukas verfasst einen genauen und der Wahrheit entsprechenden Bericht. Und warum können wir das so sagen? Er gibt uns hier an, nach welchen hohen Kriterien, mit welchem professionellen Ansatz er diesen Bericht verfassen will. Und deshalb ist diese Einleitung so wichtig. Lukas gibt uns Punkt für Punkt an, nach welchem Maßstab, nach welchen Kriterien er hier vorgegangen ist, um uns zu zeigen, dass es wirklich wahr ist. Er sagt, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, hochgeehrter Theophilus, habe ich es nochmal in guter Ordnung aufgeschrieben. Das Erste, was ich hier betonen möchte, ist erkundet, erforscht. Wenn wir das Wort im Griechischen ansehen, dann ist das nicht einfach nur so ein bisschen mal nachgehört, sondern das meint wirklich der Sache nachgegangen, in die Tiefe gegangen. Nicht an der Oberfläche rumgekratzt, sondern ins Detail gegangen. Und wenn man das Lukas-Evangelium sieht, merkt man das. Lukas geht ins Detail. Das ist das längste Evangelium in der Bibel. Das Zweite ist das Wort, Luther hat hier übersetzt, sorgfältig. Im Griechischen steht akribes und wir hören schon, das ist das Wort akribisch. Man könnte auch übersetzen präzise. Weiter, Lukas sagt, er hat von Anfang an die Sache erforscht. Es ist also ein umfassender Bericht. Und das wird dann deutlich. Lukas, der beginnt nicht bei der Taufe, nein, er geht zurück bis zu Jesu Geburt. Und auch das reicht ihm nicht, er geht zurück bis zur Ankündigung von Jesu Geburt. Und auch das reicht ihm nicht, er geht zurück bis zur Geburt von Johannes, nein, bis zur Ankündigung von der Geburt des Johannes. Er fängt ganz vorne an. Und noch der letzte Punkt ist, dass er dann diese Fülle des Materials, die er zusammengetragen hat, in guter Ordnung aufschreibt. Was heißt das? Wenn wir das Evangelium mit anderen Evangelien vergleichen, dann merken wir, Lukas ist nicht immer chronologisch, aber Lukas ist immer logisch. Er macht eine Ordnung, die Sinn macht. Er tut verschiedene Themengebiete zusammenstellen und behandeln. Es ist eine durchdachte Ordnung. Also er sagt, liebe Leser, von Anfang an präzise, erforscht und durchdacht zeichne ich das auf. Und wenn wir das jetzt mal durchdenken, dann merken wir, das ist professionell. Lukas ist nicht nur ein Arzt, Lukas ist ein Historiker. Und wenn wir uns die Gattung, den Stand der Historiker ansehen, dann gab es schon immer zu Lukas Zeiten, aber auch heute, zwei Lager. Das eine, das sind die Hofhistoriker. Hofhistoriker, das sind die Geschichtsschreiber, die immer die Geschichte so schreiben, dass der König im guten Licht steht. Und das andere Lager, das sind die, man nennt sie revisionäre Historiker, ich nenne sie einfach die wahren Geschichtsschreiber. Und die wollen die Geschichte einfach so aufschreiben, wie sie wirklich gewesen ist. Und das war nicht nur damals so, vielleicht im Mittelalter, sondern es ist auch heute so. Auch heute wird die Geschichte von Siegern geschrieben, von Mächtigen geschrieben. Und wenn ein Forscher etwas Unangenehmes aufdeckt, dann wird er sofort an den Rand gestellt. Es ist schwer für solche Leute ein Buch zu veröffentlichen oder vielleicht ihren Doktor zu machen. Wenn sie unangenehme Wahrheiten aufdecken, dann wird man an den Rand gestellt. Also dieses Hofhistorikertum, das ist heute noch genauso verbreitet. Und einer der ersten Historiker, die sozusagen die Geschichtswissenschaft begründeten, das war Leopold von Ranke, und sein Credo war, wir müssen Geschichte aufschreiben, wie es eigentlich gewesen ist. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört, wie es eigentlich gewesen ist, darum geht's. Und Lukas gehört zu diesen Historikern. Lukas macht uns deutlich, ich schreibe hier das auf, wie es wirklich gewesen ist, wie es wirklich stattgefunden hat. Ich hatte mal in der Schule einen Geschichtslehrer, der war sehr gut, und wir haben Arbeiten in Geschichte geschrieben, verschiedene Fragen mussten wir beantworten, Sie kennen das vielleicht auch noch. Und dann habe ich losgeschrieben, interessant, meine Ideen abgeliefert, und dann haben wir die Arbeit wiederbekommen mit schlechter Note, und es hieß dann von ihm immer, sein Credo war Zahlen und Fakten, kein Blablabla. Und genauso geht es Willis Lukas und sagen, er sagt, ich bringe euch Zahlen, ich bringe euch Fakten. Ich bringe kein Blabla. Und damit war Lukas keine Ausnahme in der Bibel. Das sehen wir auch zum Beispiel bei Petrus. Er schreibt im 2. Petrusbrief, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Und auch der Apostel Johannes weist extra darauf hin, in seinem ersten Brief, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, mit unseren Augen, was wir betrachtet haben, ja, was unsere Hände betastet haben, das Wort des Lebens, und das Leben ist erschienen, und wir haben es gesehen und bezeugen und verkünden euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir. Lukas, der will sich nichts ausdenken, der will nicht irgendwas zusammenreimen, keinen spektakulären Bericht irgendwie erfinden, sondern er will das berichten, was wirklich stattgefunden hat. In Vers 1, da steht das Beschreiben von Geschichten oder von Ereignissen. Ja, nicht von Legenden oder Gerüchten. Lukas geht es um Tatsachen. Und dass Lukas so gründlich forscht und arbeitet, ja, dass er schriftliche und mündliche Quellen verwendet, das schließt nicht aus, und das möchte ich extra betonen, dass sein Wort von Gott inspiriert war. Auch Lukas war ein vom Heiligen Geist inspirierter Schreiber. Aber es bedeutet, dass der Heilige Geist ihn bei der Auswahl und Anordnung seiner Quellen anleitete. Lukas war als inspirierter Verfasser nicht davon freigestellt, persönlich geschichtliche Nachforschungen zu erstellen. Inspiration geht nicht über die Persönlichkeit und über den menschlichen Geist einfach so drüber. Man wird nicht zur Marionette, sondern Gott macht Menschen zu seinen lebendigen Zeugen. Also wir haben in Vers 3 gesehen, nach welchen Kriterien, mit welchem Ansatz Lukas seinen Bericht verfassen will. Und nun wollen wir gucken, wie sieht das konkret aus? Wie wird Lukas diesen hohen Maßstab, den er selber, die Latte hat er selber so hochgelegt, wie wird er diesen hohen Maßstab gerecht? Und dazu gibt uns Lukas jetzt als weiteres 3 Richtlinien an, nach denen er gearbeitet hat. Und wir könnten auch sagen, dass er seinen genauen Bericht belegt, indem er ihn in das Licht 3 Zusammenhänge stellt, 3 Kontexte stellt. Der erste Kontext ist der Kontext der Heilsgeschichte. Vers 1, da steht, die Geschichten, wir können auch übersetzen, die Ereignisse, die unter uns geschehen sind. Und dieses Geschehen sind lässt sich eigentlich noch wörtlicher übersetzen mit die sich unter uns erfüllt haben. Und vielleicht steht es auch in einer Bibel, in einer anderen Übersetzung so drin. Die Ereignisse, die sich unter uns erfüllt haben. Nun, was kann sich denn erfüllen? Verheißungen, Prophetien, Weissagungen. Und hier wird deutlich, Lukas verweist auf die Propheten, auf die Verheißungen des Alten Testaments. Die Ereignisse mit Jesus, sein Heilswerk, das ist nicht einfach urplötzlich in diese Welt hereingebrochen. Nein, das hat Gott schon vor langer Zeit verheißen, von Anfang an verheißen. Es ist kein Zufall, es sind keine gut ausgedachten Geschichten, es sind Erfüllungen der alttestamentlichen Verheißungen. Im Alten Testament können wir das von Anfang an lesen, schon der Stammvater Abraham, der Glaubensvater, der bekommt von Gott verheißen, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und später in der Bibel, Jesaja berichtet uns im 42. Kapitel, ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Genau diese Worte wird Jesus später zitieren und auf sich beziehen. Und Lukas, wenn wir dann in die weiteren Kapitel schauen, er berichtet dann über den alten Simeon und über die Prophetin Hanna. Und diese beiden, die gehörten zu denen, die auf die Erfüllung dieser alten Verheißung gewartet haben. Und ihr kennt das sicherlich, als Simeon in den Tempel kam und das Jesus-Baby sah und es in den Arm nahm, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und auch später Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, der sagt in seinem Lobpreis, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners Davids. Jetzt kommt das Interessante, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten. Es geht hier um Erfüllung der alten Prophezeiungen. Also die Ereignisse, die Begebenheiten um Jesus, die haben sich nicht einfach nur ereignet, nein, sie haben sich erfüllt. Und mit diesem Bezug auf die alttestamentliche Verheißung stellt Lukas den Bericht über Jesus in den Kontext der Heilsgeschichte. In den Kontext der Geschichte, wie Gott den Menschen erlösen will. Und als zweites stellt er ihn in den Kontext der Weltgeschichte. Und Das sehen wir daran, dass Lukas immer wieder kleine Hinweise gibt, um den geschichtlichen Zusammenhang der beschriebenen Ereignisse deutlich zu machen, ja, damit wir den auch richtig verstehen können. Er bettet es in die Weltgeschichte ein. Und ich möchte dazu nur ein paar Stellen am Anfang des Evangeliums lesen. Man liest da immer drüber weg. Das sind immer nur so die Einleitungen, da lesen wir und wann kommt die richtige Geschichte. Aber wir müssen sehen, Lukas gibt uns den Kontext wieder. Er bettet es in die Geschichte ein. Kapitel 1, Vers 5. In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ja, lebte ein Priester mit Namen Zacharias der Abteilung Abias. Sehr genaue Angaben. Oder dann Vers 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Immer wieder genaue Angaben. Kapitel 2 am Anfang. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging vom Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Kyrenius Statthalter in Syrien war. Es ist schon so bekannte Worte. Warum bringt Lukas diese genauen Angaben? Weil er das einbettet in die Weltgeschichte, damit wir merken, es geht hier um Fakten. Es sind keine ausgedachten Legenden von einer Zeit, es war einmal irgendwann.
Er will überzeugen, soweit es möglich ist.
Genau, genau. Er möchte deutlich machen, ich habe hier einen genauen Bericht. Kapitel 3, aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberias, als Pontius Pilatus Statthalter von Juda war und Herodes Vierfürst von Galiläa, sein Bruder Philippus aber Vierfürst von Iturea und dem Gebiet von Trachonitis und Lysandias Vierfürst von Abilene, unter den Hohepriestern Hannas und Kaiaphas, da erging das Wort an Johannes. Was für ein langer Anspann, um zu sagen, da erging das Wort an Johannes. Wer braucht das? Wir, um Gewissheit zu bekommen. Also, er zeigt uns den Kontext zur Heilsgeschichte auf. Er achtet auf den Kontext zur Weltgeschichte. Und der dritte Zusammenhang, der dritte Kontext, auf den Lukas Wert legt, das ist der Kontext, ich habe es genannt, zur Jesusgeschichte. Lukas selbst gehörte zwar zur Generation von Jesus, er hat in der Zeit gelebt, aber er war kein Augenzeuge. Und deshalb, was macht er? Er geht zu denen, die Augenzeugen waren. Er schreibt Vers 2, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Worts gewesen sind. Seine wichtigsten Quellen waren also Augenzeugen. Aber nicht irgendwelche Augenzeugen, sondern wiederum Augenzeugen, die ganz besonderen Kriterien der Zuverlässigkeit entsprechen. Sie mussten von Anfang an dabei gewesen sein. Damit meint er wahrscheinlich die Taufe von Jesus im Jordan. Und dann weiter, sie mussten ihm dann nachgefolgt sein. Jesus hatte ja viele Augenzeugen, viele Menschen haben Jesus gesehen. Aber nur wenige sind ihm wirklich nachgefolgt. Und noch ein dritter Punkt, sie müssten danach Diener am Wort sein. Sie müssen das Geschehene verkünden und ausleben, die Deutung geben. Und wenn wir dieses Wort, die uns das überliefert haben, angucken, dann ist das im Griechischen, wird das deutlich, ein Begriff aus der Rabbinersprache. Ein Rabbiner hat seinen Schülern etwas überliefert und wenn man das wörtlich übersetzt, könnte man sagen, er hat es ihnen eingeschärft. Schulisch wird wörtlich beigebracht und die Schüler mussten das dann wörtlich lernen. Also wirklich ganz genau überliefert. Und wir sehen, wer wird diesem Maßstab gerecht? Es sind natürlich die Apostel, es sind die Jünger Jesu. Das sind die Augenzeugen, die Lukas interviewt hat. Also fassen wir das nochmal zusammen. Kontext der Heilsgeschichte, die erfüllten Prophetien. Kontext der Weltgeschichte. Lukas macht deutlich, dass Gott souverän diese Geschichte lenkt. Es kommt immer wieder vor, als sich die Zeit erfüllt hat. Wir merken, Gott lenkt die Geschichte. Und das dritte, Kontext der Jesusgeschichte. Es geht hier um verlässliche Augenzeugen. Und wir fragen uns wieder, warum dieser Aufwand? Wir haben gehört, es gab ja schon viele Berichte. Nun, was bewirken all diese Richtlinien, diese Zusammenhänge? Was bringt uns dieser sehr genaue Bericht. Ändert das unsere Lage? Können wir uns durch so einen Bericht aus dieser gesellschaftlichen Randposition lösen? Können wir jetzt dank unserem Glauben beweisen? Bekommen wir vielleicht sogar Anerkennung für besondere Wissenschaftlichkeit? Joachim Bublatt demnächst im Fernsehen, ja, ich muss alles zurücknehmen, Christen sind absolut wissenschaftlich. Wird das passieren? Ich glaube nicht, aber erfüllte Verheißungen, die Souveränität Gottes, die zuverlässigen Augenzeugen, die geben uns persönlich Gewissheit. Und das ist mein zweiter Punkt. Erstens war Lukas verfasst einen genauen der Wahrheit entsprechenden Bericht und jetzt zweitens, um uns Gewissheit der Lehre zu geben. Und das möchte Lukas auch dem Theophilus geben. Vers 4, damit du den sicheren Grund, wir können auch dort die Gewissheit übersetzen, der Lehre erfahrest, in der du unterrichtet bist. Ja, genau das möchte Gott auch uns geben mit seinem Wort und hier konkret mit dem Lukas-Evangelium. Und Gewissheit ist fast noch zu schwach übersetzt. Das Wort bedeutet noch mehr. Und das, da komme ich auf diese Übersetzung zu sprechen. Man muss es fast mit Unbezweifelbarkeit übersetzen, mit absoluter Zuverlässigkeit, einen sicheren Stand. Gottes Wort basiert auf Tatsachen. Gottes Wort ist Wahrheit und darum gibt es uns einen festen Grund, einen sicheren Stand. Und warum ist dieser sichere Stand, diese Gewissheit so wichtig für uns? Hier möchte ich zuerst nochmal den Blick auf die Christen von damals wenden. Wer sich zu Jesu-Zeiten oder danach in der alten Gemeinde, in der ersten, in der frühen Gemeinde zum Christentum, für das Christentum entschied, der war in einer ganz anderen Welt. Das Christentum, das unterschied sich gänzlich von den anderen Religionen, die es zu dieser Zeit gab. Und es unterschied sich nicht nur von diesen Religionen, es verurteilte auch den Wert dieser anderen Religionen. Das Christentum sagte nicht nur, wir sind besser, sondern sagte auch, und das, was ihr lehrt, das ist wertlos. Ja, sie sagten sogar, das ist schlecht. Und dadurch...
Er hielt alles für Dreck.
Genau. Was ich vorher geglaubt habe. Genau. Und Paulus ist auch ein Beispiel dafür, wie es dann diesen Christen ging. Sie gerieten von zwei Seiten unter Druck. Einerseits waren die Juden, zu denen Christen sagten, nein, wir werden nicht durch das Gesetz vor Gott gerecht. Und verschiedene Feiertage einhalten und Beschneidung und all diese Dinge, die sind nicht wichtig. Und die Juden haben sie dafür verfolgt. Und auf der anderen Seite waren die vielen Religionen der Welt, die Heiden mit ihren Kulten. Und da hat Paulus gesagt, es gibt nur diesen einen wahren Gott, den Gott des Alten Testaments. Und darum wurde er von den Heiden verfolgt. Christen waren gesellschaftlich ausgestoßen.
Und wie klug ist er vorgegangen, als er da in Athen war und sagt, ihr habt ja da...
Ja, genau. Er sagte, ihr habt ja sogar hier diesen unbekannten Gott, ne? Ja. Für den stehe ich. Aber passt auf, dieser unbekannte Gott, das ist der einzig wahre Gott. Und tja, und deshalb standen Christen nach ihrer Bekehrung wie in einer anderen Welt. Und diese andere Welt war ihnen feindlich gesinnt. Wir müssen uns das vorstellen, wir können uns das gut vorstellen, wenn mir keiner glaubt, wenn die Mehrheit mit ihrer Meinung gegen meine Meinung steht, dann fange ich irgendwann an zu zweifeln. Dann fange ich an, mich zu hinterfragen. Und das mache ich noch mehr, wenn ich unter Druck gerate, wenn die Leute mich bedrängen, bedrohen, beschimpfen, verachten oder verlachen. Irgendwann, da zweifelt man doch an sich selbst und an seiner Überzeugung. Ist es wirklich wahr? Bin ich hier auf dem richtigen Weg?
Wenn der Glaube oberflächlich ist.
Ja, genau. Und da sehen wir, unser Glaube braucht Tiefe. Und das war Jesus deutlich. Und deshalb brauchten eben solche Leute wie Theophilus und eben solche, wie er unter Druck stand. Sie brauchten was? Sicherheit, Vergewisserung, dass ihr Glaube wahr ist. Und sie brauchten auch Anweisungen, wie sie in dieser Gesellschaft nun leben sollten. Wie sollten sie mit den alltäglichen Dingen umgehen? Sie mussten in ihrer neuen Identität gestärkt werden. Wir können es zusammenfassen, sie mussten im Glauben gestärkt werden. Und das ist mein dritter Punkt. Lukas verfasst erstens einen genauen der Wahrheit entsprechenden Bericht, zweitens, um uns Gewissheit zu geben und drittens, um dadurch unseren Glauben zu stärken.
Und Argumentationshilfe in der Auseinandersetzung mit
ja,
den Gläubigen.
Ja, genau. Um uns etwas an die Hand zu geben. Und es wird deutlich, auch wir haben es immer und immer und immer wieder nötig, dass unser Glauben gestärkt wird. Dass wir im Glauben wachsen. Dass wir reifen. Das hat jemand nötig, der gerade zum Glauben gekommen ist und jemand, der 60, 70 Jahre im Glauben ist. Glauben ist ein Wachstum. Und heute geht es uns ja ähnlich. Christen passen nirgendwo so richtig dazu, wenn sie wirklich treu zu Christus stehen. Sie sind nicht kompatibel mit dieser Gesellschaft. In der Bibel steht, wir sollen uns in der Gesellschaft engagieren, ja, aber dennoch, wir stehen irgendwie zwischen den Stühlen. Wir könnten heute sagen, auf der einen Seite gibt es die Agnostiker und die Atheisten, die sagen, es gibt keinen Gott oder wir können nichts darüber wissen. Und auf der anderen Seite stehen die Religionen der Welt. Und in der Mitte, da sind die Christen mit ihrem dreieinigen Gott.
Ihr lebt in der Welt, aber nicht mit
ja. Und das passt nirgendwo dazu. Wir können Parallelen finden, vielleicht mit den Moslems in Bezug auf Moral, in Bezug auf Monotheismus. Aber wir merken schnell, wir können diese Religion nicht verbinden. Man kann vielleicht Hinduismus und Buddhismus gut verbinden. Aber wir können nicht das Christentum mit irgendetwas anderem zusammenmischen. Ja, da kommen wir her. Und weil das so ist, müssen Christen auch heute in der Gesellschaft Anstoß erregen. Sie werden auch heute ausgeschlossen. Und hier komme ich wieder auf den Anfang meiner Predigt. Es wird gesagt, alles ist möglich, alles ist erlaubt, aber du darfst nicht sagen, nur dieser eine Weg ist der richtige. Oder Abtreibung ist Mord. Oder Pornografie, das ist Menschenverachtung, das ist Sünde. Oder Christus ist der einzige Weg. Ja, wer das bekennt, wer solche Sachen bekennt, das bleibt selten ohne Folgen. Ich hatte mal ein Gespräch unter anderem mit einer Esoterikerin. Und diese Frau war von mir begeistert am Anfang, wie, dass ich so gläubig war, ein junger Mann und doch so Gott und all diese Sachen, so spirituell. Und dann haben wir uns stundenlang unterhalten am Feuer, am Abend. Und irgendwann wurde sie langsam unruhig und am Ende des Gesprächs war sie sehr enttäuscht von mir. Weil sich herausgestellt hatte, dass ich nicht bloß geglaubt habe, sondern dass ich Glauben mit Inhalt hatte. Dass sie gesagt hat, ich glaube und zwar genau an das. Mir geht es nicht einfach irgend darum, in einer spirituellen Welt vor mich hinzuschwimmen. Und jedem hat so seine Wahrheit. Und so wird es immer wieder vorkommen. Wir werden in dieser Welt unvermeidlich an den gesellschaftlichen Rand gedrängt. Und wenn wir auf Jesus gucken, dann sehen wir, Jesus selbst ist es ja so ergangen. Und er sagt uns, ja, seine Jünger, die stehen nicht über den Meister. Sie werden das genauso erfahren. Aber Jesus möchte uns Gewissheit geben. Er lässt uns nicht hängen, sondern er will uns in diesem Drängen und Drücken, in diesem Kampf einen festen Grund, ein Fundament geben, auf dem wir feststehen können. Auf dem wir Halt und Ruhe finden, auch wenn es stürmisch wird. Und so schreibt es uns Lukas. Ein genauer der Wahrheit entsprechender Bericht, den ich dir hier niederschreibe, der gibt dir Gewissheit der Lehre und dadurch wirst du im Glauben gestärkt. Und ich komme hier damit zum Schluss. Das Evangelium, das ist kein Produkt von Jahrzehnte oder jahrhundertelanger kreativen mündlichen Überlieferung. Und Lukas schrieb auch nicht das auf, was er über fünf Ecken irgendwo gehört hat und dann auch mal in seiner Fassung irgendwie niederschreiben wollte. Nein, das Evangelium, das ist die frohe Botschaft, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, in diese Welt gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und diese Botschaft, die gründet auf wahren, auf historischen Ereignissen. Das Evangelium ist keine Legende, um sich besser zu fühlen. Nein, es ist tatsächlich passiert. Es ist wahr und darum dürfen wir uns darauf gründen. Gott will uns diesen sicheren Stand geben. Er will uns zurüsten. Und unter dieser Zusage und dieser Vergewisserung von Gott sollen wir nun sein Wort lesen, sollen wir dieses Evangelium lesen. Und darum möchte ich uns alle dazu aufmuntern, aufrufen, lassen wir uns zurüsten von unserem dreieinigen Gott. Lassen wir uns zusichern, was wir glauben, wie wir leben sollen, wie wir erdulden und standhalten können. Und natürlich auch, warum wir uns so freuen können, trotz allen Leides. Ich möchte schließen mit zwei Versen aus Psalm 27, den David aufgeschrieben hat. David, ein Mann, der auch sehr oft unter Bedrängung war. Bedrängung von außen, Verfolgung, auch Bedrängung von innen, in die schweren Sünden, in die er gefallen ist. Und trotzdem, trotz all diesem Druck, trotz all dieser Not, kann er schreiben im Psalm 27, Vers 13, Vers 14, ach, wenn ich nicht gewiss wäre, da kommt es, dieses Gewiss, wenn ich nicht gewiss wäre, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Thank you.